Menschenrechte kennen keine Grenzen. Der Podcast von FIAN Deutschland. Wir zeigen dir, was FIAN bewegt. Bleib dran! Sag mal, woran denkst du bei dem Wort Konferenz? Vielleicht an Menschen in Anzügen, die geordnet in Reihen sitzen und mit viel Kaffee stundenlang diskutieren? Die Köpfe rauchen, die Argumente werden hin und her geworfen. Manchmal wird es hitzig und laut. Nur zum Schluss, was bleibt? Ein hoher Kaffeekonsum und leere Worte? Was bringen Konferenzen und was können Konferenzen bewirken? Das alles werden wir zusammen mit euch in dieser Podcast-Folge ergründen. Und zwar ganz konkret zur jährlich stattfindenden Konferenz Policies Against Hunger in Berlin. FIAN Deutschland und weitere FIAN-Sektionen aus der gesamten Welt nehmen dort teil. Wir fragen 4 FIAN-Vertretungen, wie die Menschenrechtssituation in ihrem Land gerade aussieht und wieso sie an der Konferenz jedes Jahr teilnehmen. Auch gibt uns Jan Dreyer von FIAN Deutschland zu jedem Beitrag der 4 FIAN-Sektionen einen Einblick.
Aus Brasilien ist Nayara Cortes-Rocha angereist. Sie ist Generalsekretärin von der dortigen FIAN-Sektion. FIAN arbeitet mit der brasilianischen Bewegung der Landlosen zusammen. Liebe Nayara, die Bewegung der Landlosen in Brasilien favorisiert eine agrarökologische Landwirtschaft. Warum unterstützt ihr von FIAN Brasilien diese Bewegung?
Hi. Hi, danke für die Frage. Nun, in Brasilien versuchen wir, die agrarökologische Landwirtschaft zu unterstützen, die dort bereits relativ stark vertreten ist. Wir sehen die agrarökologische Landwirtschaft als eine gute Antwort auf das Hungerproblem und das Problem des Ernährungssystems und versuchen dabei zu unterstützen. Das ist ein Pfad, das ist ein Weg. Ein Weg, den wir gemeinsam gehen können, um aus diesem Nahrungsmittelsystem, das die Erde, die Gesundheit und die Menschen zerstört, herauszukommen. Wir versuchen, die agrarökologische Landwirtschaft in die Nähe der indigenen Völker zu bringen, mit denen wir arbeiten, weil auch sie mit der Agrarindustrie überall um sie herum konfrontiert sind. Mit den Pestiziden, den Auswirkungen der Agrarindustrie auf die Produktion von Nahrungsmitteln und mit Gewalt. Wir glauben, dass die agrarökologische Landwirtschaft gut für sie sein kann, wobei wir natürlich ihre eigene Art und Weise der Nahrungsmittelproduktion respektieren.
Und im Hinblick auf eure Arbeit auf diese Art und Weise, was erwartest du von der Konferenz Policies Against Hunger?
Im Hinblick auf unsere Arbeit glaube ich, dass ein Erfolg von Policy Against Hunger darin bestehen sollte, dass alle Menschen Zugang zu guten Lebensmitteln haben, zu guten, gesunden Lebensmitteln in einem gerechten Lebensmittelsystem. Aber ich glaube auch, dass es von großer Bedeutung ist, dass die Menschen wissen, dass die Nahrung ein Menschenrecht ist und dass angemessene Nahrung ein Menschenrecht ist. Und das ist für viele nicht so offensichtlich. Besonders in Brasilien.
Was genau meinst du damit?
Manche Menschen denken, dass gutes Essen ein Privileg ist und kein Recht. Daher glaube ich, dass es ein Erfolg wäre, dieses Wissen zu vermitteln und diese Menschen in unseren Kampf einzubeziehen. Und wir hatten einigen Erfolg beim Aufbau der Consaia mit vielen anderen Organisationen und Bewegungen. Es ist wichtig, über Menschenrechte und das Recht auf Nahrung in Brasilien zu sprechen. Ich denke, wir haben diese wichtige Aufgabe und wir gehen das an. Ja.
Lieber Jan, du hast für FIAN Deutschland ja auch an der Konferenz Policies Against Hunger teilgenommen und hast dich dort mit Nayara Cortes-Rocha ausgetauscht. Sie hatte die umfassende Erwartung, dass mit Hilfe dieser Tagung alle Menschen Zugang zu Nahrung erhalten. Inwieweit hat dies die Konferenz erfüllt?
Naja, zum ersten Mal muss man mal, glaube ich, sagen, dass das natürlich eine sehr, sehr große Erwartung ist, gerade angesichts der aktuellen Hungerzahlen. Also wir haben aktuell 733 Millionen Menschen, die chronischen Hunger leiden, also jeden Tag Hunger leiden. Und 2,3 Milliarden Menschen, die unter mittlerer oder schwerer Ernährungsunsicherheit leiden. Das sind große Zahlen, die sich auch in den letzten 10 Jahren um fast 1 Milliarde erhöht haben. Und deswegen ist das natürlich eine große Erwartung. Was man aber doch sagen muss, ist, dass die Politik gegen Hungerkonferenz ja, ein Zeichen gesetzt hat. Sie war ausgerichtet zum Jubiläum der UN-Leitlinien zum Recht auf Nahrung, die das erste UN-Dokument sind, die von der Zivilgesellschaft und von Hungerbetroffenen aktiv mit ausgehandelt wurden. Und deswegen ist das wirklich ein sehr gutes Zeichen gewesen vom Bundesministerium für Landwirtschaft, diese Politik gegen Hungerkonferenz ganz im Sinne dieser Leitlinien zur Umsetzung des Rechts auf Nahrung auszurichten. Und es ist auch eine ganz klare Bekennung zum Recht auf Nahrung. Und das ist super wichtig oder sehr, sehr, sehr wichtig, weil ohne das Recht auf Nahrung durchzusetzen, werden wir keine Welt ohne Hunger haben. Dazu gehört auch, dass die Bundesregierung sich eben nicht nur zum Recht auf Nahrung, sondern zum entscheidenden UN-Gremium zur Umsetzung des Rechts auf Nahrung bekannt hat, nämlich zum UN-Ausschuss für Welternährung. Das ist das inklusivste UN-Gremium, das es gibt. Denn dort sind Betroffene von Hunger nicht als reine Opfer gefasst oder geframed, sondern als aktive Rechteinhabende, die aktiv an Verhandlungen mitentscheiden. Und bei der Politik gegen Hungerkonferenz hat das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung ganz klar gesagt, wir müssen diesen UN-Ausschuss für Welternährung stärken. Was auch sehr besonders war an dieser Politik gegen Hungerkonferenz, war, dass Deutschland oder die Staaten des globalen Nordens tatsächlich zum ersten Mal aktiv vom globalen Süden, von Beispielen aus dem globalen Süden gelernt haben. Und das hat sich so manifestiert, dass die Vorsitzende des brasilianischen Ernährungsrates eine sehr prominente Person auf den Podien in den Panel-Diskussionen der Politik gegen Hungerkonferenz war. Und das ist sehr besonders, denn dieser Ernährungsrat in Brasilien ist direkt an das Präsidialamt angeschlossen. Und damit gehen die Empfehlungen dieses Ernährungsrates direkt an den Präsidenten. Und die Konsequenz ist, dass die Empfehlungen auch teilweise wirklich schon umgesetzt wurden und da wirklich viele gute Sachen entstanden sind. Beispielsweise muss 30% des öffentlichen Schulgeldes für agrarökologische Beschaffung oder Beschaffung von agrarökologisch wirtschaftenden Familienbetrieben ausgegeben werden. Und die Struktur dieses Ernährungsrates ist sehr inklusiv, sogar so inklusiv, dass es keinen anderen nationalen Ernährungsrat gibt, der annähernd herankommen würde, insbesondere in Deutschland nicht. Und das kann man sagen, weil Menschen, die von Hunger betroffen sind, Menschen, die Nahrungsmittel produzieren, auch gerade in kleinbäuerlichen Betrieben, in agrarökologischen Familienbetrieben, werden aktiv an Verhandlungen beteiligt, die am Ende in Politikempfehlungen resultieren.
Zudem hat sich ja auch die Generalsekretärin erhofft, ihr Netzwerk zu vergrößern und auch mit anderen Organisationen und Bewegungen zu kooperieren. Ist ihr das auf der Konferenz gelungen, Jan?
Dazu kommt, dass von Brasilien, von Ministeriumsseite auch eine Person war, die mit FIAN verbandelt ist sozusagen oder ehemals bei FIAN war und nun im Sozialministerium sitzt. Und da konnte sie den Kontakt natürlich auch sehr gut pflegen, sag ich mal. Und was sonst weitere Netzwerkkooperationen angeht, hatte sie sehr engen Kontakt zu einem Kollegen auch aus Brasilien, von ASPTA. Die machen sehr viel zur Agrarökologie, auch sind einer der ersten NGOs gewesen, die explizit zu Agrarökologie gearbeitet haben in Brasilien. Und mit dem konnte sie sich auch sehr gut austauschen. Also insofern würde ich sagen, dass das auf der Konferenz gelungen ist, ihre Kontakte zu pflegen und vielleicht auch auszuweiten.
Ich habe Lucien Silger bei der Konferenz Policies Against Hunger getroffen. Er ist Koordinator der FIAN-Sektion in Burkina Faso und hat auch tiefe Einblicke in die Ernährungslage im Land. Lieber Lucien, die aktuelle Sicherheitslage in Burkina Faso wird von der deutschen Regierung als äußerst schwierig eingestuft. Neben der Militärregierung gibt es auch noch Terrorgruppen. Gibst du uns mal einen Einblick, welche Auswirkungen hat dies auf die Situation der KleinbäuerInnen?
Thank you for your questions.
Danke fürs Fragen. Es stimmt, dass die Ernährungsunsicherheit in Burkina Faso eine Realität ist, weil wir hungern. Im Moment sind wir mit zwei Angriffen konfrontiert. Das hat die Vertreibung der Menschen ausgelöst. Zurzeit gibt es mehr als 2 Millionen Vertriebene in meinem Land. Diese Menschen müssen also unterstützt werden. Und wenn wir von Vertreibung sprechen, bedeutet das, dass es für sie keine Möglichkeit mehr gibt, etwas zu produzieren, weil sie ihr Land verlassen und alles zurücklassen. Und sie brauchen Hilfe, um ihr Recht auf Nahrung zu verwirklichen. Die Regierung tut mit internationaler Unterstützung ihr Bestes, um diese Menschen mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Aber da die Situation extrem schwierig ist, kann das nur für einige Teile des Landes, den Norden und den Osten, zutreffen. Aber im Rest des Landes sind einige Regionen extrem unsicher. In anderen produzieren die Leute die Lebensmittel so, wie sie es vor den Terroranschlägen taten. Es hängt also davon ab, in welchem Teil des Landes man lebt.
Nach deiner Expertise, könnte die deutsche Regierung etwas tun, um die vertriebene Bevölkerung zu unterstützen?
Manchmal, wenn man nicht vor Ort ist, weiß man nicht, ob man die Situation richtig einschätzen kann. Derzeit mobilisiert die deutsche Regierung Ressourcen und auch Nahen, um eine umfassende Politik der Nahrungsmittelproduktion auf den Weg zu bringen, um bis 2025 autark zu sein. Diese Art von Politik muss also durch internationale Zusammenarbeit unterstützt werden.
Würde das nicht vor allem die aktuelle Militärregierung stärken?
Wenn sie aus westeuropäischen Ländern kommen, ist Demokratie ein Kriterium für die Unterstützung internationaler Hilfe. Man darf aber nicht vergessen, dass wir uns in Burkina Faso in einer Ausnahmesituation befinden. Es stimmt, dass das Land von einem Militärregime regiert wird, aber wissen Sie, in dieser Situation müssen wir uns um die Bedürfnisse der Menschen an der Basis kümmern und die Politik zur Erzeugung von Nahrungsmitteln unterstützen. Und somit auch die Menschen. Nach dem Krieg und dem Terror werden die Menschen Demokratie wollen, denke ich. Also sagen Sie nicht, dass, weil das Land ein Militärregime regiert, die Unterstützung für das Volk von Burkina Faso eingestellt werden soll. Das erwarte ich von der deutschen Regierung.
Und welchen Beitrag kann an dieser Stelle die Konferenz Policies Against Hunger zur Hungerbekämpfung in Burkina Faso leisten?
Meine Erwartung an die Konferenz Policies Against Hunger ist es, die Ursachen für die derzeitige Situation in der Sahara gründlich zu untersuchen. Denn wenn wir die wahren Ursachen der Situation nicht kennen, werden wir falsche Lösungen anbieten. Die Situation ist so, dass die internationale Zusammenarbeit bei einigen Dingen vorsichtig sein muss. Lassen Sie die Menschen und die lokalen Regierungen entscheiden, was gut ist und welche Art von Politik für ihre eigene Bevölkerung gut ist. Ich denke, das ist die eigentliche Frage. Man darf sich nicht weiter aufdrängen. Sagen Sie nicht weiterhin, oh, ihr sahelische Regierung, ihr müsst das tun. Ihr müsst das tun. Nein, lassen Sie sie über die Politik entscheiden, die sie für ihre eigene Bevölkerung für gut befinden. Ja. Es ist eine Frage der Souveränität. Wir sprechen hier von voller Souveränität. Wenn man politisch nicht souverän ist, kann man keine volle Souveränität erlangen. Die Souveränität muss also in jeder Hinsicht respektiert werden. Und zwar in jeder Hinsicht, politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich. Es geht darum, ihre Souveränität in jeder Hinsicht zu respektieren. Ja?
Der Koordinator der FIAN-Sektion in Burkina Faso, Lucien Silga, wollte ja auch vor allem seine Situation in seinem Land schildern, damit die Teilnehmenden der Tagung auch ein richtiges und wahres Bild davon bekommen. Denn internationale Kooperationen sollen ja auch die Menschen, die Entscheidung der Menschen vor Ort unterstützen. Wie hat er denn sein Anliegen vorgebracht? Hatte er Raum dafür auf der Konferenz?
Lucien war eine sehr starke Stimme in dieser Konferenz. Und ein Punkt, den er klar gemacht hat, den er immer wieder hervorgebracht hat und der am Ende auch in den Empfehlungen des Vorsitzenden der Konferenz aufgenommen wurde, ist der Punkt der Sprache. Und zwar sind die Leitlinien zum Recht auf Nahrung in den 6 UN-Sprachen verfasst. Auf Englisch, Französisch, Arabisch, Spanisch, Chinesisch und Russisch. Aber eben nicht auf den lokalen Sprachen. Und Lucien ist ja der Koordinator, genau, der FIAN-Sektion in Burkina Faso. Und er hat immer wieder hervorgebracht, ja, wie soll ich denn diese dieses Dokument, was so sperrig ist und eben in so einem UN-Sprech natürlich auch festgehalten ist, von Französisch in die lokale Sprache übersetzen. Wie soll ich das den Leuten klar machen, was das bedeutet? Und er hat sich einfach sehr stark dafür eingesetzt, dass diese Dokumente übersetzt werden müssen in die lokalen Sprachen, dass sie dadurch zugänglicher gemacht werden müssen, was ja ein Ziel ist auch der Leitlinien zum Recht auf Nahrung. Diese Informationen zugänglich zu machen für alle Menschen, um damit alle Menschen wissen, was sind die Pflichten eigentlich der Staaten? Was müssen die tun, um eben das Recht auf Nahrung auf lokaler und nationaler Ebene umzusetzen? Und dafür hat Lucien sich immer wieder den Raum genommen, im Plenum auch. Und das wurde eben dann auch aufgenommen in die Abschlussempfehlung des Vorsitzenden der Konferenz.
Du hast soeben gesagt, dass Lucien Silge auch ein sehr starker Sprecher war. Und wie haben die anderen Teilnehmenden aus den anderen Ländern darauf reagiert?
Alle Teilnehmenden haben dem sehr vehement zugestimmt, weil das natürlich keine Frage ist, die sich nur in Burkina Faso stellt, sondern diese Modalität von den 6 offiziellen UN-Sprachen grenzt natürlich den Großteil der Weltbevölkerung oder einen Großteil der Weltbevölkerung aus von diesen Dokumenten. Und wie gesagt, ist der Zugang zu Informationen, der inklusive Gedanke, dass wirklich so viele Menschen wie möglich, mit dem Ziel eigentlich, dass alle Menschen dieser Welt diese Informationen quasi firsthand zugänglich haben müssen. Das ist natürlich das Ziel von allen, insbesondere von der Zivilgesellschaft. Und deswegen haben die Teilnehmenden, insbesondere aus der Zivilgesellschaft, aber auch DatenvertreterInnen, sehr positiv auf Luciens Anmerkungen reagiert. Und aus diesem Grund wurden sie dann eben auch vom Vorsitzenden der Konferenz in sein Abschlussdokument, in seine Abschlussempfehlung auch mit aufgenommen.
2 VertreterInnen von FIA Nepal sind zur Konferenz angereist. Ashok Bahadur Singh, der Geschäftsführer, und Lakshmi Gurung, Koordinatorin für die Provinzen Bagmati und Madhesh. Nepal befindet sich derzeit in einer schweren Ernährungskrise. Offiziellen Statistiken zufolge hungert etwa jeder 5. Mensch. Darüber hinaus finden sich vielfach extreme Diskriminierungen. Wir wollten von FIA Nepal wissen, was sie dort gegen Menschenrechtsverletzungen tun.
Vielen Dank, dass du diese sehr kritischen und wichtigen Fragen stellst. Auf die Frage, was wir gegen die Menschenrechtsverletzungen unternehmen, möchte ich wie folgt antworten. FIA Nepal tut im Wesentlichen 2 Dinge. Erstens dokumentieren wir die Fälle von Verstößen gegen das Recht auf Nahrung auf Gemeindeebene und an der Basis. Die Verletzung des Rechts auf Nahrung der Landlosen, der Landwirte und auch der indigenen Völker, deren Recht auf Nahrung auch aus traditionellen Praktiken wie Fischerei und Försterei, Sammeln von Waldnahrung und Zugang zu natürlichen Ressourcen gehört und so weiter. Nachdem wir das Recht auf Nahrung dokumentiert haben, organisieren wir die Gemeinschaften und geben ihnen die Möglichkeit, ihr Recht wahrzunehmen.
FIA Nepal stärkt dadurch das Selbstbewusstsein und die Kompetenzen der Gemeinden. Die Gemeindekoordinatorin Lakshmi erklärt, wie sie dabei vorgehen.
Wir machen sie mit ihrem Recht auf Nahrung vertraut, denn sie wissen nicht, dass ihr Recht auf Nahrung von der Regierung, der Wirtschaft, von Unternehmen und so weiter verletzt wird. Wir geben ihnen also ein Bewusstsein dazu. Außerdem unterstützen wir sie bei der Ausarbeitung eines Aktionsplans für ihre Interessenvertretung. Auf der Grundlage dieses Aktionsplans setzen wir uns dann gemeinsam kontinuierlich bei der betroffenen Regierung ein. Denn nicht alle Regierungen sind für die Verletzung des Rechts auf Nahrung verantwortlich und nicht alle Regierungen sind dafür verantwortlich, das Recht auf Nahrung zu gewährleisten. Es gibt bestimmte Regierungsbehörden und Abteilungen, die für das Recht auf Nahrung zuständig sind. Sie ermitteln, wer dagegen verstößt und machen kontinuierliche Lobbyarbeit. Und wir, FIA Nepal, sind immer wieder dabei. Doch die Gemeinden stehen immer an vorderster Front, um ihre eigene Lobbyarbeit zu leisten. Das bedeutet, dass sie sich die Themen zu eigen machen müssen. Sie müssen verstehen, dass es die Regierungs- oder Nichtregierungsbehörden sind, die ihre Rechte verletzen. Die vom Recht auf Nahrung betroffenen Gemeinschaften müssen das sehr gut verstehen, das ist wichtig. Danach können sie sich die Probleme zu eigen machen, ihre Probleme, und sich kontinuierlich dafür einsetzen und schließlich die Regierung dafür verantwortlich machen. Und die Regierung antwortet schließlich auf die Probleme der vom Recht auf Nahrung betroffenen Gemeinschaften.
Um die Regierung ihres Landes zur Verantwortung zu ziehen, arbeitet FIA Nepal auf verschiedenen Ebenen mit ihr zusammen.
Der erste Punkt, den wir angehen, ist die Zusammenarbeit und Koordination mit der Regierung und mit allen Regierungsebenen, um Gesetze, die das Recht auf Nahrung betreffen, sowie politische Bestimmungen, Richtlinien und Aktionspläne zu formulieren. Denn Nepal hat eine föderale Ebene, also eine neue föderale Struktur der Regierung, sodass nun auch mehrere Gesetze, Richtlinien und Bestimmungen erforderlich sind. Auf der Grundlage der Verfassungen werden dann verschiedene Gesetze, politische Maßnahmen und Bestimmungen formuliert. Und in diesem Punkt arbeiten wir FIA Nepal zusammen mit Concern CSU und Organisationen der Zivilgesellschaft. Wir unterstützen die Gemeinden auch bei der Formulierung von Gesetzen, die das Recht auf Nahrung fördern. Und zwar auf Bundesebene, auf der Ebene der Provinzen und auf lokaler Ebene ebenfalls. Auf diese Weise arbeitet FIA Nepal zum einen an der Stärkung der Gemeinden und zum anderen an der Zusammenarbeit mit der Regierung, um das Recht auf Nahrung und die Formulierung der entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen zu fördern.
Ashok Bahadur Singh ist Geschäftsführer von FIA Nepal. Er hat seine Sektion auf der Konferenz vertreten.
Ja, diese Konferenz Policy Against Hunger unterstützt uns definitiv in unserer Arbeit, weil wir jetzt viel mehr von der Welt lernen. Denn dies ist eine internationale Konferenz und wir lernen von verschiedenen Kontinenten. Wir lernen, wie sie das Recht auf eine Menschenrechtsbewegung in ihrem Land einführen oder eingeführt haben und wie sie entsprechende Ergebnisse wie das Recht auf Nahrung erreichten. Diese Art des Erfahrungsaustauschs und diese Art des politischen Dialogs gibt definitiv einen Überblick über die Umsetzung des Rechts auf Nahrung und die damit verbundenen Gesetze und politischen Maßnahmen in Nepal. Ich kann also sagen, dass dies eine sehr wichtige Konferenz und ein wichtiger internationaler Workshop für uns ist, denn Nepal ist neu in der föderalen Struktur. Wir haben das föderale System gerade erst eingeführt und wir haben erst jetzt das Recht auf Nahrung als ein Grundrecht. Und wir haben auch ein Gesetz über das Recht auf Nahrung und Ernährungssouveränität.
Mit der neuen Verfassung von 2015 ist Nepal keine Monarchie mehr, sondern ein föderaler Staat. In dieser Verfassung ist nun auch das Menschenrecht auf Nahrung fest verankert.
Erst kürzlich haben wir das Recht auf Nahrung und die Politik der Ernährungssouveränität verabschiedet. Das bedeutet Regulierung. Jetzt müssen wir uns also auf die Umsetzung einiger Maßnahmen konzentrieren. Für die ordnungsgemäße Umsetzung dieser Gesetze und Politiken werden wir noch viele, viele, viele Dinge aus dem Ausland und den verschiedenen Ländern lernen. Das wird also definitiv helfen. Ich danke dir vielmals.
In Sambia breitet sich die industrielle Landwirtschaft aus. Wladimir Chilinja ist Geschäftsführer von Fian Sambia. Im Interview kritisiert er diese Politik der sambischen Regierung. Lieber Wladimir, in Sambia wird das Ziel einer großflächigen, exportorientierten Landwirtschaft verfolgt. Kannst du mir und auch den Zuhörenden erklären, was bedeutet das genau für die KleinbäuerInnen?
Okay, vielen Dank, dass du dir die Situation in Sambia ansiehst. Wir stellen fest, dass die Landwirtschaft in Sambia in großem Maßstab gefördert wird. Das meiste davon ist natürlich für den Export bestimmt. Das hat jedoch zur Folge, dass Kleinbauern und Bäuerinnen von ihrem Land vertrieben werden. Es gibt viel Landraub, Zwangsumsiedlungen, Vertreibungen und auch die Zerstörung von Ressourcen wie Feuchtgebieten und Flussufer, die die Gemeinden für die Landwirtschaft nutzen. Das Ergebnis ist ein Rückgang der Nahrungsmittelproduktion für die Gemeinden und auch des fruchtbaren Bodens. Denn, wie du weißt, zielen Großinvestitionen auch auf das fruchtbare Land ab, welches die Gemeinden nutzen. Die Kehrseite der Medaille ist, dass es in Sambia ein duales System von Landbesitz gibt. Es gibt das System der Gewohnheitsrechte und das System der gesetzlichen Rechte. Im System der Gewohnheitsrechte gibt es viele kleine Landwirte. Wenn Investoren auftauchen, sind diese leicht zu vertreiben und sie erhalten keine Entschädigung oder Land. Also lassen sie sich oft auf unfruchtbarem Land nieder, das nicht mehr viel hergibt und das vielleicht auch nicht viel Feuchtigkeit speichert.
Kannst du auch ein Beispiel nennen, mit welchen Mitteln die Menschen vertrieben werden?
Leider hat Sambia in diesem Jahr, in der Saison 2024, eine schlimme Form der Dürre erlebt, von der 1 Million Hektar Land betroffen sind. Und wir wissen, dass die Kleinbauern 1,5 Millionen Hektar Land bewirtschaften. Die Situation ist also so, dass circa 1 Million Familien nichts zu essen haben, was im Durchschnitt 6 Millionen Menschen entspricht. Denn jeder Haushalt besteht aus etwa 6 Personen. Es sind also sehr viele Menschen davon betroffen.
Aus deiner Sicht, welche Aspekte sollten auf der Konferenz Policies Against Hunger angesprochen werden? Und ganz ehrlicherweise, welche Ergebnisse erhoffst du dir hier?
Ich denke also, was man von der Hungerkonferenz erwartet oder erwarten kann, ist, dass sie sich mit dem Problem der Zwangsräumungen und der Landnahme durch Großinvestoren befasst. Auch mit dem Konflikt über die natürlichen Ressourcen, also vor allem den Wasserressourcen. Wir sagen also, dass dies die Nahrungsmittelsysteme stört und hoffen, dass Investitionen ein wenig zurückhaltender werden. Sogar die Regierungen, von denen diese Investitionen kommen, sollten ein wenig mehr Rücksicht auf die Bedürfnisse der Menschen in den Entwicklungsländern nehmen, in denen diese Investitionen getätigt werden, denn ich glaube, sie schaden mehr, als sie nützen. Ja.
Lieber Jan, zum Abschluss noch mal eine Frage zu dem Abschlussdokument der Konferenz. Du hast ja mehrfach davon gesprochen. An wen richtet sich denn dieses Abschlussdokument und gibt es darin auch Empfehlungen, die dann jetzt umgesetzt werden?
Zunächst muss man, glaube ich, sagen, dass es 2 Abschlussdokumente gibt. Es gibt eines vom Vorsitzenden der Politik gegen Hungerkonferenz, dem Michael Windfuhr, dem stellvertretenden Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Das ist eine Analyse der besprochenen Inhalte, der Debatten auf der Konferenz. Und aus dieser Analyse leiten sich natürlich Empfehlungen ab, die an alle Staaten gerichtet sind. Das ist das erste Dokument. Und das zweite Dokument stammt vom Bundeslandwirtschaftsministerium selbst. Und dort gibt es eben eher keine Analyse, sondern eine Zusammenfassung. Und auf der letzten Seite finden sich dann Schlussfolgerungen, die Bundesregierung für sich selbst zieht und die wir als Zivilgesellschaft beispielsweise nutzen können, um die Bundesregierung eben auf diese Schlussfolgerungen, die sie für sich selbst zieht, festzunageln oder immer wieder darauf einzugehen in Gesprächen, um auch eben dann Druck auszuüben, damit die Bundesregierung ihren Staatenpflichten nachkommt. Eine Empfehlung, und die wurde auch sehr stark eingefordert von der Zivilgesellschaft, ist der sozialen Teilhabe. Also, dass von Hunger Betroffene nicht eben als Opfer, als passive Betroffene wahrgenommen werden, sondern als aktive Menschen mit Rechten in Verhandlungen mit reingenommen werden. Und das richtet sich an Staaten, das richtet sich auf verschiedene Ebenen von Politik, die gemacht wird. Und eben immer, wenn Politik gemacht wird, die sich um Landwirtschaft dreht, die sich um Ernährung dreht, dann müssen die davon betroffen werden, einbezogen werden in die Ausgestaltung dieser Politik. Und das ist eben eine ganz zentrale Forderung der Zivilgesellschaft und auch eine Empfehlung, die sich in dem Abschlusspapier von dem Vorsitzenden der Politik gegen Hungerkonferenz wiederfindet.
FIAN für Menschenrechte.